Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallo. Weite Teile des DDR-Comics in nur ein Archiv zu packen, das ist eine Leistung. Guido Weishahn hat beim Münchner Comic Festival gerade den Independent Comic Preis gewonnen, und zwar für seine archivarische Leistung. Er sammelt und forscht nämlich zur Geschichte des DDR-Comics und er betreibt die Website ddr-comics.de. Tag, Herr Weishahn.
Hallo.
Von Beruf Psychotherapeut. Und wieso überhaupt DDR-Comic-Archivar?
Also ich bin Jahrgang 70 in der DDR aufgewachsen, habe mich schon immer für Comics interessiert. Und als ich dann so nach der Wende angefangen habe, die alten Schätze wieder antiquarisch aufzukaufen, da hat sich so eine Leidenschaft daraus entwickelt, die dann ja richtig ins Forschen und übers Sammeln weit hinausging.
Mir ist bei diesem Thema wieder aufgefallen, wie bereichernd es bei uns im Sender ist, dass einige Kolleginnen und Kollegen die DDR noch erlebt haben, dass sie erzählen können, was kulturell wichtig war und dass das dann eben hier keine kommunikative Einbahnstraße von West nach Ost ist. Also mir sagte jedenfalls dann der Kollege, den ich angesprochen habe auf Comics in der DDR vorhin, zuallererst Digge Dax und Hannes Hegen. Darüber ist zu reden. Das machen wir jetzt also. Was ist zu sagen zu Digge Dax und Hannes Hegen?
Also die Digge Dax sind drei Kobolde und das sind Comicfiguren, die Hannes Hegen erfunden hat. Hannes Hegen, ein Zeichner, Karikaturist, der schon in den frühen 50er Jahren sich seine Sporen in den DDR-Zeitungen verdiente. Und es ging damals darum, irgendwie eine Art Comiczeitschrift zu entwickeln, als sozusagen sozialistischen Gegenentwurf zu dem, was aus dem Westen reinschwemmte mit Mickey Mouse und so weiter. Und Hegen war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und bekam vom Verlag Neues Leben damals den Auftrag, eine Comiczeitschrift zu entwickeln. Und daraus wurden die Digge Dax.
Was haben die Kobolde so getan?
Die sind hauptsächlich in der Weltgeschichte rumgereist, waren im alten Rom, waren im Weltraum, haben parallel so die Entwicklungsgeschichte der Erde erzählt. Dann waren sie ganz lange mit einem sehr schrägen Ritter im Mittelalter unterwegs, Ritter Runkel. Später in Amerika zur Zeit der Befreiungskriege. Also die sind ganz schön rumgekommen sozusagen.
Absolut kosmopolitisch und jetzt nicht auf den Ostblock beschränkt. Das fällt ja dann schon mal auf.
Ja, das kann man so sagen. Tatsächlich ist es Hannes Hegen immer gelungen, so die politische Keule, die ja gern in der Presse, die für Kinder gemacht war, geschwungen wurde, weitgehend rauszuhalten aus dem Mosaik. Der Verlag hat immer wieder versucht, Einfluss zu nehmen darauf. Und er hat es irgendwie immer wieder geschickt geschafft, zu sagen, nee, also ich will dann doch lieber die Geschichten erzählen, die mir am Herzen liegen. Das Mosaik hat dem Verlag tatsächlich auch viel Geld eingespielt. Und das war natürlich ein wichtiges Argument, dass man da nicht einfach ihm reinreden konnte und wollte.
So, jetzt weiß ich, der Begriff Comics, der war nun zumindest erstmal gar nicht etabliert, sondern Bildergeschichten hieß das in der DDR zunächst. Warum?
Also da ging es tatsächlich hauptsächlich darum, sich abzugrenzen von dem als Schund- und Schmutzliteratur gebrandmarkten westlichen, amerikanischen und dann später auch westdeutschen Comics. Letztlich war das sozusagen ein bisschen Augenwischerei, weil in dem Moment, wo ich eine Geschichte sequenziell in Bildern erzähle, ist das ein Comic, das kann man drehen. Und wenn man will, Wilhelm Buschs Max und Moritz Geschichten waren genauso schon Comics. Das war eher so ein ideologisches Ding, dazu eben nicht Comics sagen zu wollen, weil es so sehr nach Westen klang.
Wo sind denn die als Bildergeschichten titulierten Comics erschienen?
Also es gab das Mosaik mit den Digge Dax, das war sozusagen eine von zwei monatlich erscheinenden Comic- oder dann eben Bilderzeitschriften. Die zweite Zeitschrift war Atze, das war so ein dünnes Blättchen, A5, 16 Seiten, wo sich immer eine politische Titelgeschichte, die also ganz klar auf ideologische Indoktrination aus war, mit bunten, relativ unpolitischen Geschichten abwechselte.
Haben Sie da ein Beispiel vor Augen?
Ja, also wenn irgendwelche Geburtstage von Arbeiterführern anstanden, dann waren die im Thema da drin, in der Titelgeschichte. Oder die Errungenschaften des Sozialismus wurden dargestellt, der Wohnungsbau in den 70er Jahren in Berlin und so. Da strickte dann der Redakteur immer irgendeine Geschichte drumherum und meistens Günter Hein zeichnete die dann. Das ist ein sehr begabter Zeichner aus Görlitz gewesen, ist dann im sehr realistischen Stil, aber das las ich halt nicht so toll wie die Mäuseabenteuer von Fix und Fax, die in diesem Heftchen immer ganz hinten dran waren und die auch bis heute noch wieder aufgelegt werden.
Wie ist man denn eigentlich an die Hefte rangekommen? Also der Erscheinungsmodus war ja jetzt eben relativ großzügig, ein, zwei Mal im Monat haben Sie gerade gesagt und das ist nicht gerade täglich.
Also in der Regel tatsächlich monatlich, das Mosaik, Atze, Frösi, eine andere Zeitschrift, die erschienen alle monatlich. Und das Mosaik war tatsächlich trotz einer riesigen Auflage von ungefähr 500.000 Exemplaren sogenannte Bückware. Das heißt, man hatte entweder noch ein Abonnement und vererbte das weiter. Oder man rannte wie ich als kleiner Steppke am Anfang des Monats täglich an den Zeitungskiosk, bis die Verkäuferin sich das Gesicht merken konnte und mir mein Heft dann schon immer zurücklegte, sodass ich dann quasi sicher sein konnte, es jeden Monat zu bekommen.
Welcher Comic bzw. welche Publikation haben Sie denn damals in der DDR immer am freudigsten erwartet?
Für mich als Schüler war am interessantesten die Trommel. Die gab es jede Woche. Das war so eher was Zeitungsartiges und die wurde über die Schulen vertrieben. Da gab es also jemanden, der Trommelkassierer war, immer 10 Pfennig kassierte von jedem in der Woche und dem dafür die Trommel gab. Und da gab es seit Mitte der 70er Jahre eine tolle ganzseitige Rubrik über eine ganze Seite in Vollfarbe. Comics, die aus Ungarn importiert wurden und solche Geschichten wie Graf von Monte Cristo und so erzählten. Und das war natürlich eine kleine paradiesische Insel für Comicfans in der DDR.
Jetzt hat mein Kollege mir gesagt, wenn die zensiert waren, die Comics in der DDR, dann habe ich es nicht gemerkt. Was hat sie denn eigentlich von den Westcomics unterschieden?
Naja, ich würde sagen, es gab kaum Comics, die für ein erwachsenes oder zumindest so später jugendliches Publikum gemacht waren, hauptsächlich auf Kinder zugeschnitten. Und tatsächlich Zensur in dem Sinne, also in den DDR-Comics, glaube ich, gab es eher weniger. Die waren von vornherein schon so angelegt mit der Schere im Kopf. Also es gibt Dinge, die kann ich erzählen, ich kann lustig sein, ich sollte vielleicht auch ein bisschen der Ideologie oder der politischen Linie entsprechen. Aber jenseits davon gab es in diesem Sinne keine Zensur. Es war in der DDR so, dass die jeweiligen Chefredakteure in den Zeitschriften, die waren so, wenn man will, der oberste Zensor, was die sich zutrauten, veröffentlichen zu können oder nicht, das erschien eben.
Welchen Stand hatten denn Westcomics in der DDR? Also gab es eine Mickey Maus zumindest mal unter der Hand?
Also es gab sie zwar immer unter der Hand, aber das war quasi gesetzlich verboten. Also man durfte diese Druckerzeugnisse nicht besitzen, einführen, vertreiben und so weiter. Natürlich kam in dem einen oder anderen Westpaket dann schon mal ein Asterix-Band oder eine Mickey Maus irgendwie ins Land über Ungarn, wo die Westcomics quasi an dem Zeitungskiosk verfügbar waren. Da schwappte einiges rein. Man konnte sich, wenn man Verlagsmitarbeiter war in Berlin, zum Beispiel die Mosaikredaktion, jederzeit aus den Bibliotheken, die auch die Westcomics im Bestand hatten, Dinge ausleihen. Also es gab schon Möglichkeiten, aber man sollte sie zum Beispiel nicht in der Schule so öffentlich auf dem Tisch rumliegen lassen. Da gab es dann schon den einen oder anderen Lehrer, der das dann eingezogen hat.
Sie haben gerade schon angesprochen, es gab einen Unterschied offensichtlich zwischen der DDR und dem Rest des Ostblocks, wie mit Comics verfahren worden ist. Wie waren die Unterschiede?
Ja, tatsächlich. Also sowohl in Ungarn als auch in der Tschechoslowakei als auch in Polen gab es viel weniger Berührungsängste mit den Comics aus dem Westen. Da wurde also viel mehr importiert, übersetzt, abgedruckt, nachgedruckt. Auch die jeweils einheimische Szene an Zeichnern war deutlich größer und produktiver. Ich denke, das Problem war, dass die DDR als ebenfalls deutschsprachiger Staat sich da viel stärker von dem westlichen System abgrenzen wollte, eben auch auf diesem Sektor. Dass das Medium Comic, Bildgeschichte ganz spezifisch zur Bildung, ein bisschen noch zur Unterhaltung eingesetzt werden sollte, aber gar nicht so einen breiten Raum kriegen, weil es ja so ein verpöntes bürgerliches Medium war.
Ich hänge gerade wieder an was anderem und zwar ganz stark dem, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, also die kollegialen Runden hier. Wir sind ja ein sehr heterogenes Team und wir haben viele Kollegen aus der ehemaligen DDR hier und immer wieder erreichen einen ja so Todesmeldungen von Schauspielern zum Beispiel. Ja. Und wenn das jemand ist, der in der DDR berühmt war, aber in Westdeutschland halt nicht, dann wissen es halt meistens auch die Kollegen aus der DDR, wissen was mit dem Namen anzufangen und die anderen teils weniger oder ich kenne die dann auch nicht. Was ist mit diesem Punkt? Dieses, was der Westen gemacht hat, das hat jeder zu wissen und jeder zu erfahren. Und auf der anderen Seite gibt es immer noch so eine Wissenskluft, ein Nichtwissen, was war. Welche Rolle spielt das für Sie?
Naja, also ich verstehe letztlich die Webseite ddrcomics.de auch so ein bisschen als öffentlich zugängliches Archiv von Dingen, die eben nur in einem Teil Deutschlands eine Rolle spielten damals. Ja, es wurde ja von all dem, was hier an Comics erschienen ist, was sowieso schon nicht so viel war, aber gelangte ja nahezu nichts außerhalb des Landes. Und insofern ist es letztlich nicht verwunderlich, dass da diese Wissenslücken bestehen. Da würde ich auch nie jemanden einen Vorwurf machen. Ja. Wenn ich Dinge nicht zu Gesicht kriegen konnte, dann konnte ich sie halt auch nicht kennenlernen. Aber insofern habe ich mich über den Preis natürlich gefreut, weil der jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit auch wieder auf die Webseite zieht und tatsächlich ich auch Rückmeldungen bekomme von Comic-Kolleginnen und Kollegen aus den alten Bundesländern, die ganz überrascht sind, was es da alles so gegeben hat und sich da dann auch schon ein bisschen rein vertiefen. Und dann hat es, würde ich sagen, auch ein bisschen seinen Zweck erfüllt.
Was nicht außer Landes gekommen ist, das konnte man natürlich nicht sehen. Aber der andere Punkt ist ja die Neugier darauf. Gibt es eine Neugier darauf zu erfahren, was war? Wie nehmen Sie diese wahr?
Also das ist mir über die, mittlerweile schon 2 Jahrzehnte, die ich mich damit intensiv beschäftige, immer wieder begegnet. Also es ist tatsächlich so, dass auch meine kleine Nachdruckreihe Abnehmer im Westen gefunden hat, die sich dann auch zurückmeldeten und ganz erstaunt waren, was doch so möglich war in der begrenzten, abgegrenzten DDR in dieser Hinsicht.
Wenn man jetzt auf Ihre Homepage kommt, dann, also ging es mir zumindest, also ich war erstmal erschlagen, von dieser Bandbreite der Geschichte, von den vielen bunten Bildern. Mhm. Dann kann man sich durch Comic-Strips auch so durchklicken, sich einzelne Sachen angucken. Was würden Sie aus dieser ganzen Bandbreite denn als erstes empfehlen wollen, was man sich da angucken sollte?
Also ich glaube, es würde Sinn ergeben, erstmal die kleine Einleitung zu lesen, so um so einen Überblick zu kriegen, worum es da so geht. Und ansonsten, Sie haben völlig recht, das ist über die Jahre so viel geworden. Ich würde vielleicht empfehlen, mal in die Rubrik Mosaik und Frösi reinzugucken. Das sind so die wichtigsten Comiczeitschriften gewesen. Und da sieht man dann schon viele Beispiele dafür, was da so abgedruckt worden war damals.
Und reingucken können Sie unter ddr-comics.de. Guido Weißhahn betreibt diese Seite. Danke fürs Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Was ist weiß und liegt auf der Wiese und schnarcht?
Ein Schlaf. Was sitzt auf dem Klo und ist rot?
Eine Klomate. Was ist knusprig und liegt auf dem Frühstückstisch und ist nicht so schlau?
Ein Blödchen. Was liegt am Strand und redet undeutlich?
Ein Nuschel.
Ich schieße gleich in Bayern in die Fresse.
Hör doch auf. Wir haben erst aus Berlin, hat uns quasi eingeladen, jetzt haben wir uns Bayern hergetan. Die Mannschaft ist nicht langweilig, aber die Fangesänge sind langweilig.
Was sind die denn?
Lächerlich.
Bayern! 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 Bayern!
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Ben Ebeling.
In Berlin ist die James-Simon-Galerie als neuer Zugang zur Museumsinsel eröffnet worden. Das 134 Millionen Euro teure Gebäude von Architekt David Chipperfield dient künftig als zentraler Empfang und Servicestation des Museumsensembles. Bundeskanzlerin Angela Merkel rief in ihrer Eröffnungsansprache dazu auf, die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden.
Wir erleben ja derzeit weltweit, dass im öffentlichen Diskurs immer mehr das Eigeninteresse oder das, was dafür gehalten wird, als das Maß der Dinge angesehen wird. Und darunter leiden dann die Bereitschaft und die Fähigkeit zum Kompromiss. Abgrenzung, Ausgrenzung, Abschottung sind die Folge. Auf einem solchen Nährboden wachsen Missverständnisse, Vorurteile, Feindbilder. Das lehrt uns die Geschichte. Und sie lehrt uns zugleich, dass sich Kulturen, Ethnien und Staaten schon seit Jahrtausenden im gegenseitigen Austausch entwickelt haben.
Der US-Sänger R. Kelly ist wegen des Verdachts auf Kinderpornografie und weiterer Vergehen erneut verhaftet worden. Wie die Zeitung New York Times berichtete, nahm die Bundespolizei den 52-Jährigen in Chicago fest. Insgesamt wirft die Staatsanwaltschaft Kelly demnach 13 weitere Vergehen vor, darunter auch Verführung einer Minderjährigen und Justizbehinderung. Kelly war bereits im Februar wegen schweren sexuellen Missbrauchs verhaftet worden. Er befand sich bisher gegen Kaution auf freiem Fuß. Bei einem Schuldspruch drohen ihm bis zu 30 Jahre Haft. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro will ein Naturschutzgebiet südlich von Rio de Janeiro in ein Urlaubsparadies verwandeln. Vorbild solle die mexikanische Casino-Stadt Cancun sein. Das berichten örtliche Medien. Erst vor wenigen Tagen hatte die UNESCO der Tamayos-Region den Welterbetitel verliehen. Bolsonaro war 2012 in dem Schutzgebiet beim illegalen Fischen erwischt worden. Ein halbes Jahrhundert nach der Veröffentlichung von David Bowies Album Space Oddity widmet der Hersteller der Barbie-Puppen der britischen Pop-Ikone eine Figur. Sie trägt ein Outfit, das dem von Bowies Kunstfigur Ziggy Stardust aus den frühen 1970er Jahren nachempfunden ist. Stilecht mit metallischem Raumanzug und roten Plateaustiefeln. Das teilte die Firma auf ihrer Website mit. Die Puppe zu Bowies Ehren gebe es nur in limitierter Auflage.
Deutschlandfunk Kultur.
Wir sind jetzt in einem Restaurant kurz vor der Sperrstunde. Die wenigen Gäste hängen friedlich ab bis.
Passa tudo! Passa tudo!
Ja, bis zwei Räuber das Restaurant stürmen. Sie tun das im Film in Friendly Beast. Der kommt aus Brasilien, ist jetzt auf DVD erschienen und Filmkritiker Michael Kienzel hat Friendly Beast für uns gesehen. Hallo.
Hallo.
Der Einstieg, der klingt ja recht Pulp-Fictionesk. Wie entwickelt sich der Film denn weiter, ohne jetzt alles zu spoilern?
Also eins kann man schon mal verraten, der Film wird das Lokal bis zum Schluss nicht verlassen. Die Regisseurin Gabriela Almeida konzentriert sich auf ein dichtes Kammerspiel, das sich immer mehr zuspitzt. Also es gibt von Anfang an Spannungen. Die Köche ertragen zum Beispiel stumm die Befehle ihres Chefs. Der Koch wiederum lächelt die Demütigung eines neureichen Pärchens weg. Und dann gibt es noch eine Kellnerin, die amorös mit dem Chef verbunden ist, die wiederum intrigant gegen die Köche vorgeht. Es wird also mit viel Mühe eine freundliche Fassade aufrechterhalten, die mit dem Überfall dann zunehmend zu eskalieren beginnt und in einem Blutbad endet.
Blutbad bedeutet welche Genre? Horror, Psycho-Horror, Polit-Thriller, Western-Drama, Neo-Film-Noir?
Es lässt sich schwer beschreiben, man könnte es grob als Horrorfilm bezeichnen, aber die Regisseurin versucht eigentlich keinen klassischen Horrorfilm zu inszenieren. Also es ist kein normaler Genrefilm, sondern er versucht so ein bisschen abseits der ausgetretenen Pfade etwas zu versuchen, was finde ich nicht immer gelingt. Also gerade was so Genredynamiken angeht, das unterschätzt sie vielleicht auch ein bisschen. Es gibt so typische Situationen, wie zum Beispiel im Hinterzimmer gibt es Geiseln, die versteckt sind, aber es entwickelt sich nie so eine rechte Befreiungsaktion draus. Und der ganze Film läuft auch auf ein Duell hin, das der Film aber dann am Ende nicht zeigt. Und das ist so, dass sie ein bisschen zu sehr mit der Erwartungshaltung des Zuschauers spielt, dass sie dann diese Erwartungshaltung zu oft enttäuscht. Gelungener ist der Film aber als Gesellschaftsanalyse. Sie hat einen guten Blick für soziale Ungerechtigkeiten, also ähnlich wie viele aktuelle brasilianische Filme oder zumindest ein paar. Man kann vielleicht noch nicht von einer Strömung sprechen, aber es gibt da The Night Shifter zum Beispiel oder Gute Manieren, der auch letztes Jahr hier im Kino lief. Und das sind Filme, die Horrormotive benutzen und daraus eine Art Gesellschaftsanalyse, das Stimmungsbild der brasilianischen Gesellschaft machen.
Spielt der aktuelle Präsident da auch zumindest indirekt eine Rolle? Lässt sich da was rauslesen?
Also der Film ist vor seiner Amtszeit entstanden, schon 2017, aber kann durchaus als Gegenstimme für diesen konservativen Backlash gesehen werden. Er ist nicht offen politisch, er benutzt keine eindeutigen Allegorien, aber er ist indirekt politisch, weil er Spannungen zeigt, die auf sozialer Ungerechtigkeit beruhen. Also es gibt immer diese Unterschiede zwischen den Geschlechtern, Klassenunterschiede und daraus entwickelt er auch die Spannung. Und das eigentlich Bedrohliche in dem Film ist auch die Macht. Also es gibt eine Figur, das ist der Chef des Lokals, der ist eigentlich ein unauffälliger, bescheidener Mann, aber sobald er dann Macht und Autorität bekommt, entwickelt er sich regelrecht zum Monster.
Zum Friendly Beast.
Ich bin mir nicht sicher, ob er direkt das Friendly Beast ist oder ob das eher allgemein gemeint ist. Also, dass sozusagen die ganze Menschheit das Friendly Beast ist, weil sie sowohl Grausamkeit als auch Gutmütigkeit in sich trägt. Und der Film ist eigentlich auch, also das Lokal ist im Prinzip ein Mikrokosmos, den man auch als Wildnis verstehen kann, in der jeder zum wilden Tier wird und in dem es nur noch ums Fressen und Gefressenwerden geht.
Gesellschaftsanalytischer Horror aus Brasilien. Friendly Beast, neu auf DVD und bei uns im Deutschlandfunk Kultur, rezensiert von Michael Kienzel. Vielen Dank.
Danke.
Fundstück.
Sie war vor allem für eines bekannt: Zeitreisen. In Fantasy- und Science-Fiction-Romanen entwarf die US-amerikanische Autorin Ursula K. Le Guin futuristische Szenarien, oft verknüpft mit Motiven der Native Americans. Always Coming Home von 1985 spielt weit in der Postapokalypse in Nordkalifornien. Le Guin beschreibt darin das Leben der fiktiven Volksgruppe der Cash, ihre Mythen, Rituale, Rezepte und auch ihre Prosa. Frühen Ausgaben des Buchs lag eine Kassette mit Field Recordings und Liedern bei. Le Guin hatte sie mit dem Komponisten Todd Barton aufgenommen, um die Welt der Cash hörbar zu machen, etwa mit dem Quail Song.
Das war ein Fundstück, das 155. genau wie immer von Paul Palun. Und das finden Sie nebst allen anderen unter deutschlandfunkkultur.de/Fundstücke. Sie sind im Deutschlandfunk Kultur mit der Fragestellung nun, wie ist eigentlich der Zusammenhang zwischen Internetphänomenen, aktuellen Straßenprotesten in Hongkong und Protesten dort im Jahr 2014? Es ist sehr komplex, aber Jenny Gensmer erklärt das jetzt gemeinsam mit dem Hongkonger Designer und Cartoonisten Jason Lee und sie beamt uns erstmal ein paar Jahre zurück.
Protestierende auf den Straßen von Hongkong im Oktober 2014. Transparente mit Demokratieparolen hängen von der Fußgängerbrücke. Menschen singen und halten gelbe Regenschirme in die Luft. Dieser Song, Raise the Umbrella, wurde eigens für die Regenschirmbewegung geschrieben.
Back then, yellow was meant to represent democracy.
Gelb stand für Demokratie. Manche haben auch gelbe Schleifen getragen. Die Regenschirme wurden deshalb als visuelles Symbol so stark, weil Journalisten viele Fotos von Protestierenden gemacht haben, die sich mit Regenschirmen vor der Polizei schützen. Das Bild war nicht nur markant für uns selbst, sondern wirkte auch international. Und so wurde es zu einem Bild, mit dem wir uns auch selbst identifizierten.
A thing that we also defined our, identified ourselves with.
79 Tage lang haben die Menschen auf Hongkongs Straßen ausgeharrt. Der zivile Ungehorsam sollte so lange anhalten wie möglich. Leitfiguren wie der damals 17-jährige Joshua Wong wurden zum Gesicht der Bewegung. Heute sei diese viel diverser. Zum Teil aggressiver, aber auch kooperativer und besser organisiert, sagt der Cartoonist und Designer Jason Lee. Seit der ersten großen Demonstration am 9. Juni zirkuliert unter den Demonstrierenden ein Slogan, inspiriert von Hongkongs Nationalhelden, Bruce Lee.
Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.
And this is in opposition to the 2014 Umbrella Movement. It's the idea that be like water.
Das steht im Gegensatz zur Regenschirmbewegung. Diese Idee, sei wie Wasser, sei flexibel, wenn sie dich zurückstoßen. Übe Druck aus, aber zieh dich dann zurück. Es ist also mehr als eine Parole zur Motivation. Es ist auch eine Strategie. Wenn die Polizei hart durchgreift, bleib nicht stehen und lass dich festnehmen. Lauf weg und komm ein anderes Mal wieder. Bei der Regenschirmbewegung sind Menschen zurückgeblieben. Sie haben sich bewusst vor laufender Kamera festnehmen lassen.
It ended with people staying behind and getting arrested on camera deliberately.
Die neue Bewegung sei dezentral durch und durch, sagt Lee. Und in ihren Memes werde das sichtbar. Die Urheberinnen und Urheber bleiben häufig anonym und der Stil verändert sich. Jason Lee hat eine Entwicklung von 4 Wellen festgestellt. Die erste nennt er Awareness Building. Es sei der Versuch, die Aufmerksamkeit auf die Demonstrierenden und ihr Anliegen zu lenken. Wie auf dem Protestzug am 9. Juni, als die radikal-demokratische politische Organisation People Power Transparente trug, die auf die Folgen des geplanten Auslieferungsgesetzes hinweisen sollten.
The meme has this poster of Thanos from the Avengers.
Das Meme war ein Poster mit dem Bild von Thanos aus der Avengers-Serie, der so stark ist, dass er das Leben des halben Universums mit einem Fingerschnipp auslöschen könnte. Sie haben das Gesicht von Chinas Regierungschef Xi Jinping auf das Bild von Thanos gefotoshoppt. Das Bild suggeriert also, wenn das Auslieferungsgesetz kommt, kann er dich mit einem Fingerschnipp über die Landesgrenze bringen.
Bei den Protesten 3 Tage später eskaliert die Gewalt. Die Polizei setzt Tränengas und Pfefferspray gegen Demonstrierende, Journalisten und Journalistinnen ein. Im Internet taucht der Name der asiatischen Fastfood-Kette Pepper Lunch auf Bildern auf, die Pfefferspray-Wolken zeigen. Und Demonstrierende, die sich mit Regenschirmen schützen. Pepper Lunch in Hongkong. GIFs und Memes über Polizeigewalt sind die 2. Meme-Welle, die Jason Lee beobachtet. Als sich Festnahmen häufen und der erste Demonstrant, ein Mann im gelben Regencape, Suizid begeht, verändert sich die Ästhetik der Bilder.
Wir sind eine Gruppe Hongkonger und lieben unsere Stadt. Unsere Regierung hat unsere Meinung ignoriert und versucht, uns durch Gewalt zu unterdrücken.
Die Hongkonger News-Website Stand News veröffentlicht ein animiertes Video einer unbekannten Gruppe, das innerhalb weniger Tage in viele Sprachen übersetzt wird. Für Jason Lee ein Beispiel für die 3. Meme-Welle. Er nennt sie die Heroisierung der Aktivistinnen und Aktivisten.
Drittens, die Freilassung von festgenommenen Demonstranten, vor allem von Studenten und Verletzten. Und dass die Demonstranten keine Strafverfolgung fürchten müssen.
You look at the animation, right? It has people running away from tear gas.
Die Animation zeigt Menschen, die vor Tränengas fliehen, Hände, die protestieren und gefesselt werden. Und sie endet in dieser epischen Szene mit dem Mann im gelben Regencape und Menschen mit Regenschirmen. Das Video hat etwas majestätisch-Heroisches. Es kam heraus, weil die ersten Proteste kaum Auswirkungen hatten und die Menschen sich aufputschen wollten, mehr zu tun und zu kämpfen.
Wir geben nicht auf, bis allen unseren Forderungen nachgekommen wird.
Für Jason Lee ist dieses Video aber nicht nur eine Heroisierung. Es ist noch was anderes. Ein Übergang zur 4. Welle von Memes. Die Zeichnungen und Collagen zeigen immer häufiger Menschen, die zusammenstehen, den Arm umeinander legen oder einzelne Menschen, farblich abgehoben von der Masse. Psychische Gesundheit, mentale Krisen werden Thema. Aufrufe, sich nicht überwältigen zu lassen und zusammenzustehen.
Nach der Aktion am 1. Juli, als die Polizei das Regierungsgebäude geräumt hat, nachdem sie die Protestierenden erst eindringen ließ und dann quasi über Nacht festnahm, da ist die Stimmung bei vielen gekippt.
Durch Memes haben viele soziale Bewegungen ihre Botschaften und Appelle transportiert. In Hongkong kommt noch eine Dimension hinzu. Memes sind nicht nur Kommunikationsmittel von Bedürfnissen, Forderungen und Strategien. Sie sind ein Mittel der Selbstreflexion, eine Art minutiös geführtes kollektives Tagebuch.